So, ich hoffe, ihr seid noch aufnahmefähig, denn was bis jetzt war, ist eigentlich schon ein fast perfekter Gottesdienst. Wenn ihr den Text, ich habe nicht mitgesungen, sondern mitgelesen, wenn man den Text liest, steckt eigentlich alles drin. Es steckt alles drin, was wir glauben, was das Evangelium uns sagt und gesagt hat. Habe ich mir gedacht, soll ich überhaupt noch etwas sagen? Es müsste uns allen genügen, was wir gehört haben, was wir gesungen haben. Aber ja, vielleicht seid ihr noch ein bisschen aufnahmefähig. Ich beginne wieder, wie immer, mit einer kleinen Geschichte. Ein armer, gläubiger Mann betet zu Gott. Lieber Gott, bitte lass mich im Lotto gewinnen. Am nächsten Tag betet er wieder. Herr, bitte mach, dass ich im Lotto gewinne. So geht es Tag für Tag. Nach Monaten betet der Mann immer noch. Lieber Gott, bitte lass mich doch auch mal im Lotto gewinnen. Nichts passiert. Der Mann betet tapfer weiter, bewundernswert eigentlich, gell? Aber dann hört er eines Tages eine Stimme, die zu ihm spricht. Lieber Mann, gib mir doch eine Chance und kauf dir endlich einen Lottoschein. Was nur so vordergründig witzig ist und lustig ist, die Geschichte zeigt weit mehr. Sie zeigt sehr eindrücklich, Gebet funktioniert nicht wie der Einwurf in Gottes Wunschautomat, der das Erbetene sogleich ausgibt. Die Geschichte zeigt, dass wir selbst unseren Teil beitragen müssen. Das kann sehr unterschiedlich sein, aber wir selbst müssen ihm überlegen, was trage ich dazu bei? Was will der Herr, was ich selbst tue? Wir kommen heute noch, vielleicht in der Predigt, noch darauf zurück. In dieser Predigt werde ich mich heute aus Teilen der Apostelgeschichte vom ersten Kapitel bis zum vierten bedienen. Keine Angst, so viel wird es dann nicht. Letzten Sonntag haben wir also das Pfingstfest gefeiert. Wir sind erinnert worden, wie das eingetreten ist, was der Prophet Joel Jahrhunderte vorher angekündigt hat und was Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben hat, bevor er vor ihren Augen in den Himmel aufgenommen wurde. Er sagte zu ihnen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Nach dieser Ankündigung passierte erstmal 10 Tage nichts. Die 11 verängstigten Männer wussten nicht, woran sie waren und wie es weitergehen sollte. Der einzige Hinweis von Jesus lautete, bleibt in Jerusalem und wartet auf die Verheißung des Vaters. Aber wann, wo, wie, das war für die Jünger alles offen. Aber dann, 10 Tage später im Tempel, da geschah es. Sie wurden, heißt es dort, alle erfüllt, wir kennen die Geschichte ja so gut, sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Zungen, in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Wir erleben hier mit den Jüngern Jesu etwas, was nicht planbar war. Und die Ankündigung, ihr werdet meine Zeugen sein, erfüllte sich spontan und auf spektakuläre Weise. Denn, auch das kennen wir schon gut, Petrus gab vor den staunenden und verwunderten Anwesenden Zeugnis. Er gab jetzt schon Zeugnis, gleich nachdem sie alle erfüllt waren mit dem Heiligen Geist. In einer, muss man schon sagen, perfekten und wunderbaren Predigt erklärt er das Geschehen, das vor 50 Tagen in Jerusalem seinen Anfang genommen hat, nämlich als Jesus gekreuzigt wurde und am 3. Tag, wie angekündigt, zu den Lebenden zurückgekehrt ist. Er redet der Menge ins Gewissen, Er preist Jesus von Nazareth als den Messias, den Gesandten Gottes. Und die Menschen, denen diese Rede durchs Herz ging, wie die Bibel uns berichtet, die fragen nun, was sollen wir denn jetzt tun? Und Petrus ruft zur Buße auf. Und an die 3000 Menschen lassen sich taufen, die erste Gemeinde ist entstanden. Was für ein Fest! Jesus hat seinen Jüngern bei ihrer letzten Begegnung geboten, sie sollten Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien und bis ans Ende der Erde. Und sie fingen damit an, ohne noch zu wissen, wie man das macht. Wie ist man Zeuge? Und ohne zu wissen, was die Folgen davon sein werden oder sein könnten. Das Bemerkenswerte ist, dass die Jünger das Zeugnis geben nicht als einen aufgezwungenen Auftrag sahen, den man halt, würde ich sagen, für heute, den man halt zu erfüllen hat, sondern sie nahmen jede Gelegenheit wahr und jede geeignete Situation aus der Hand des Herrn und ließen Gott in Jesu Namen wirken. Für mich persönlich, und ich denke, es geht vielen von euch so, das ist etwas, was wir für uns oft versäumen. Einfach die Gelegenheiten nützen und aus der Hand des Herrn Jesu Namen wirken lassen. So ist uns auch bald danach die folgende Geschichte überliefert, in der Petrus und Johannes an einem Gelähmten an der Tür zum Tempel vorbeikommen, als sie zum Beten gehen wollen. Sie gehen zum Beten in den Tempel. Beten war zu einem wichtigen Teil ihres Lebens geworden. Jesus, an dem sie sich vorher orientiert hatte, war nicht mehr greifbar mit ihnen und bei ihnen. Aber der Heilige Geist führte sie im Gebet in die Gegenwart Gottes, wie sie es von ihrem Meister gelernt hatten. Aber jetzt wird ihr Augenmerk auf den Gelähmten gerichtet. Und Petrus spricht ihn an mit dem wunderbaren und grandiosen Satz: Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Einfacher Satz: Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Ich habe gedacht, was für eine gewagte Anrede ist das? Was, wenn es nicht funktioniert? Wenn nichts passiert? Aber Petrus, das heißt im Wort, erfüllt vom Heiligen Geist. Er wusste, was er tat und er wusste, was geschehen wird. Denn er probierte hier nichts auf eigene Faust aus. Er machte keine Experimente, so nach dem Motto, probieren wir es halt mal, vielleicht funktioniert's. Sondern er erfüllte ganz bewusst nur den Auftrag des Herrn. Er wusste, ich bin nur der verlängerte Arm Gottes. Und so geschah es dann auch, dass der Gelähmte aufsprang und er konnte gehen und stehen und ging mit ihnen auch in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und in Israel, dort im Tempel, sicherlich lautstark. Das ging nicht leise vor sich. Ganz zum Erstaunen, haben Sie ja gehört, die Leute, ganz zum Erstaunen die Leute, die ihn als den Bettler an der Tempeltür erkannten. Da war was los. Und Petrus nützt schon wieder die Situation zum Zeugnis. Ihr Leute von Israel, sagt er, warum seid ihr so überrascht? Warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Nein, der Gott unserer Väter. Und jetzt spricht er zu Juden und die verstehen, was er sagt. Nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Kehrt also um, sagt Petrus noch, und wendet euch ihm, diesem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen hat. Das sind Worte voller Liebe, voller Freude und voller Begeisterung über das Neue, das sich ihnen, den Jüngern, offenbart hat, nämlich das Neue, das Evangelium, die frohe Botschaft. Dieses Ereignis der Heilung dieses Gelähmten, das ist ja noch der schöne Teil eines Alltags, in dem der Glaube Inhalt des neuen Lebens geworden ist. Was danach kommt für die beiden, Petrus und Johannes, das wünscht man sich eher nicht. Denn diesen Namen Jesus Christus in den Mund zu nehmen, das konnte ja damals, und manchmal ist es auch heute noch so, das konnte nicht lange gut gehen, mal abgesehen davon, dass Jesus ja früher schon seinen Jüngern gesagt hat, wie Menschen darauf reagieren werden, wenn sie an ihn glauben und diesen Glauben auch bekennen. Ablehnung, Anfeindung, Spott, Hohn, Schläge, bis hin vielleicht zur Zerstörung der Familie könnten die Folgen sein. Es heißt ja, des Christen Feinde sind seine Hausgenossen. Und denn was passierte nach diesem grandiosen Zeichen der Macht Gottes im Namen Jesu? Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht von der Heilung des Gelähmten, während sie noch zum Volk redeten, traten schon die Priester, die Sadduzäer und der Hauptmann des Tempels zu ihnen. Aber nicht die Heilung war es, die Anstoß erweckte bei den Hütern des mosaischen Gesetzes, sondern der Name Jesus Christus. Und dieser Jesus, der soll auch noch von den Toten auferstanden sein. Das geht nicht. Das muss gestoppt werden. Und es heißt da kurz und prägnant, und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen. Das ist die unattraktive Seite des Evangeliums, dass man nicht verkündigen kann, ohne darauf gefasst zu sein, dass es Ärger und Schwierigkeiten geben kann. Ja, manchmal sogar echte körperliche und auch seelische Leiden wegen Jesus Christus. Wer will sich denn schon allein nur durch das Bekenntnis seines Glaubens zu Jesus in die Nesseln setzen? Aber das Leiden um Christi willen birgt ein großes Geheimnis. Das Leiden der einen wurde immer wieder im Laufe der Geschichte zum Heil von anderen Menschen. Viele von denen, heißt es auch dort in der Apostelgeschichte, die das Wort von Petrus gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Gläubigen stieg auf etwa, und jetzt sind es dann schon 5.000. Ein Sprichwort lautet ja, je tiefer man das Samenkorn in die Erde tritt, umso besseren Boden bekommt es zum Wurzelschlagen. Petrus und Johannes sitzen also im Gefängnis ein. Aber es gibt in dieser Geschichte nicht nur Petrus und Johannes und den Geheilten. Da ist noch eine Gemeinde, und zwar eine sehr aktive. Bedenken wir, die Menschen, die durch die Buße und die Taufe zum Glauben gekommen und in die Gemeinde aufgenommen worden sind, sie kannten nur die Schriften Israels, die Tora, die Propheten, den Tanach und die Psalmen, die vier Evangelien und deren Auslegung in den Briefen entstanden erst Jahrzehnte später. Wie sah denn dann das Leben der frisch getauften Christen aus? Hätten wir zum Beispiel das Neue Testament nicht, dann müsste ich heute aus dem Alten Testament predigen. Und wenn Jesus noch nicht gekommen wäre, könnte ich zwar über diese Bibelstellen alle sprechen, die Jesus ankündigen, aber er wäre noch nicht da. Aber dort ist etwas ganz anderes passiert. Wie sah das Leben der frisch getauften Christen denn nun aus? Die Apostelgeschichte gibt uns einen interessanten Bericht über die Tätigkeit der Gläubigen damals. Erstens, sie lebten intensive Gemeinschaft. Es wird uns sogar erzählt, dass sie ihre Besitztümer am Anfang zusammenlegten und lebendige Gemeinschaft pflegten, die ihnen in der angefochtenen Zeit Schutz und Halt und den festen Glauben geben konnte. Das ging es nicht nur um ein bisschen Schulterklopfen oder irgendwas, sondern diese Gemeinschaft war wirklich intensiv im Heiligen Geist. Das Zweite, was wir hören, sie waren beisammen im Brotbrechen. Der Bericht der Jünger, und nur sie konnten das ja eigentlich erzählen, was sie mit Jesus erlebt hatten, der Bericht dieser Jünger über das letzte Abendmahl mit Jesus, dem Messias, motivierte sie, dieses Brotbrechen weiterzuführen als Erinnerung an ihre eigene Entscheidung, mit Jesus ganze Sache zu machen. Sie vertieften sich als dritten Punkt in die neue Lehre. Das war wirklich ganz wichtig für sie, in Ermangelung neuer Schriften über das Evangelium, wie ich schon sagte. Aber so wie Jesus den Emmaus-Jüngern die Schrift ausgelegt hat, von Mose heißt es dort, bis zu den Propheten, um damit auf sich als den Messias zu verweisen, so vertieften sie sich ebenso in die Schriften des Alten Testamentes. Und sie fanden dort biblische Argumente für die Wahrheit des Evangeliums, für die Wahrheit dieses Messias, der Jesus gewesen sein soll. Jesus forderte ja mal auf, forscht in der Schrift, denn sie ist es, die von mir zeugt. Und jetzt kommt der vierte Punkt. Sie waren fleißig im Gebet. Das wird extra erwähnt. Sie spürten und wussten als Einzelne und als Gemeinde, dass ihr neues Leben mit Christus von der steten Verbindung im Gebet mit Gott abhängt. Ohne das, spürten sie, sind wir in dieser Welt mit ihren Anfeindungen verloren. Aus diesen vier Disziplinen bezog die ganz junge Gemeinde ihre Kraft, ihr Vertrauen, ihre Zuversicht, ihren Glauben. Und ist das heute anders? Brauchen wir im 21. Jahrhundert nicht ebenso Gemeinschaft? Das Brotbrechen im Abendmahl, die heilsame Lehre und das fleißige Beten? Ich war wirklich so froh im Blick auf unsere Gemeinde, dass wir diese wichtigen Eckpfeiler auch mehr oder weniger pflegen. Und ganz besonders in diesem Monat auch das Gebet. Zurück zu Petrus und Johannes, die man aus der Öffentlichkeit entfernt hat. War es das jetzt mit dem Zeugensein, mit Zeugnis geben, nachdem die Obrigkeit die Versammlung aufgelöst hat und die Aufrührer ins Gefängnis gesteckt hat? Sozusagen, wie gewonnen, so zerronnen. Es hat nichts gebracht. Nein, nein. Petrus macht wieder ganze Sache. Als sie am nächsten Tag vor dem Hohen Rat Jerusalems stehen und gefragt werden, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? So eine blöde Frage, habe ich gedacht. Sie sind ja deswegen gekommen und haben sie ins Gefängnis geworfen, weil sie hörten, dass sie im Namen Jesu diesen Gelähmten geheilt haben. Ich weiß nicht, wollten sie Zeit schinden oder was auch immer, fragen tatsächlich nochmal diese Frage. Und Petrus, es heißt wieder dort, voll des Heiligen Geistes, sagt, wenn wir heute wegen der Wohltat an dem kranken Menschen verhört werden, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, haben wir das getan. Den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund für euch. Und dann der wunderbare Satz, der bis in die Gegenwart gilt. Und in keinem anderen ist das Heil und ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig werden sollen und können. Es ist interessant, in der Bibel an der Stelle, muss man fast sagen, da waren sie baff, die vom Hohen Rat. Und ihre Reaktion war, sie wunderten sich darüber, mit welcher Sicherheit Petrus und Johannes auftraten. Sie wussten doch, dass es einfache Leute ohne besondere Bildung waren. Aber sie erkannten die beiden als Jünger Jesu wieder. Aber sie wussten nicht, was sie den beiden entgegenhalten sollten. Denn der Geheilte stand ja vor ihnen. Deshalb berieten sie sich erstmal, was sollen wir nun mit diesen Leuten anfangen? Dass durch sie ein Wunder geschehen ist, können wir nicht bestreiten. Die Nachricht davon hat sich bereits in ganz Jerusalem herumgesprochen. Damit sich ihre Botschaft unter dem Volk aber nicht noch weiter ausbreitet, sollten wir ihnen streng verbieten, jemals wieder zu predigen und sich dabei auf diesen Jesus zu berufen. Also verboten sie ihnen nachdrücklich noch einmal als Lehrer aufzutreten und in der Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Ja, denkste, da sind sie bei Petrus und Johannes falsch gelandet. Sie antworteten nur, urteilt selbst. Und jetzt sprechen sie Leute an, die anscheinend immer mit Gott in Verbindung sind. Petrus und Johannes sagen, ist es vor Gott recht, euch mehr zu gehorchen als ihm? Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Blieb ihnen nichts anderes über, als sie nochmal zu verwarnen, dieser Hohe Rat, noch einmal ließ sie jedoch ohne Strafe frei, weil sie sonst der Hohe Rat Unruhe im Volk befürchteten. Denn alle Menschen in Jerusalem lobten Gott für das, was er getan hatte. Unfassbar, wie die beiden die Obersten in die Enge getrieben haben. Es bestand kein Zweifel, die kann man so schnell nicht mundtot machen. Wir haben also Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat erlebt und ihr Zeugnis gehört. Das war nicht Frechheit, das war Kühnheit. Das Wort begegnet uns gleich nochmal. Kühnheit, wie auch wir uns wünschen sollten. Und der Hohe Rat musste sie ungestraft ziehen lassen, haben wir gehört, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. So sehen Sieger aus. Aber wie wird man zu solchen Siegern? Wir haben vorhin das Gemeindeleben entdeckt, ihre Gemeinschaft, das Brotbrechen, der Bibelkreis möchte ich es jetzt nennen, das Gebet. Ja, nicht so spektakulär beim ersten Hinsehen, aber in Wahrheit waren das die explosiven Stoffe, die zusammengenommen zu einer unvergleichlichen Kettenreaktion geführt haben. Und bis heute. Jesus hat seinen Jüngern bei ihrer letzten Begegnung doch geboten, sie sollten Zeugen sein. als sie dann vom Heiligen Geist angerührt wurden, war nichts mehr, wie es war. Die erste Gemeinde entstand explosionsartig und ich bin sicher, dass sie in ihrer Gemeinschaft, beim Brotbrechen, im Bibelkreis, beim Gebetskreis, die Worte ihres Herrn Jesus immer mehr und mehr und besser verstanden. Aber jetzt kommt etwas ganz Wunderbares. Das Wunderbare in dieser Geschichte kommt noch. Als Petrus und Johannes in ihre Gemeinde kamen, wo sie ihre Erlebnisse berichteten, bewegte das die Gemeinde aufrichtig und kompromisslos so zu beten, dass das Haus erbebte. Sie sagten nämlich mit dem, was sie hörten von den beiden Jüngern: Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knecht mit aller Kühnheit, dein Wort zu reden. Sie haben also das Ganze noch angestoßen und waren noch motiviert, weiterzumachen und sich nicht eindämmen zu lassen von dem Hohen Rat. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knecht mit aller Kühnheit, dein Wort zu reden. Das hat mich schon früher als Jugendlicher beeindruckt. Nicht Angst, Enttäuschung oder gar Verzweiflung war ihre Reaktion, weil sie ja hoffen mussten, es konnte auch sie, alle anderen in dieser Gemeinde treffen, nicht nur die beiden, Petrus und Johannes. Eher das Gegenteil. Der Schlüssel zum Erfolg der ersten Christen war folgende Tatsache. Als sie Widerstand verspürten und später dann auch noch Verfolgungen begannen, warteten sie, und jetzt bitte aufpassen, sie warteten nicht auf eine Veränderung der Umstände, auf Erleichterung, auf Erlösung. Stattdessen verherrlichten sie Gott in den Umständen, in denen sie waren. Ob sie angenehm waren oder nicht. Ich weiß nicht, aber ich glaube, wir folgen nicht immer ihrem Vorbild. Wir verschieben unser Handeln oft auf später, wenn die Umstände günstiger sind. Und was heißt das schon, günstigere Umstände? Wir entschuldigen unsere Rückzieher damit, dass unsere Umstände gerade nicht ideal sind. Und dann beginnt das Warten auf günstige Umstände. Und manchmal trifft uns dabei der Satz aus dem Märchen, der oft am Schluss steht, und wenn sie nicht gestorben sind, dann warten sie noch heute auf günstige Umstände. Wir haben heute schon im Zeugnis gehört von der Heidrun, dass sie nicht gewartet hat, sondern zugeschlagen hat, nenne ich es jetzt mal. Manchmal ist es auch eine Abschlussprüfung, mal eine Freundschaft oder auch der oder die, der Ehepartner oder die Ehepartnerin, dass wir unseren Dienst vernachlässigen oder das Zeugnis zurückhalten. Dann wieder ist der Druck des Berufes oder der Familie zu groß. Oder die Aufgabe ist vielleicht sogar zu klein, dass sich die Mühe nicht lohnt. Oder man beschließt zu warten, bis man mehr Zeit hat, um viel später zu merken, die Energie ist weg. Und die Zukunftsvisionen sind verflogen und alt bin ich jetzt auch noch. Gut, dass noch ein paar Junge noch da sind, die das für mich erledigen. Manchmal macht man sogar für die widrigen Umstände Menschen verantwortlich, von denen man meint, dass sie im Weg stehen, dass man mit ihnen nicht gut zusammenarbeiten kann, weil sie komisch sind, problematisch, vielleicht rechthaberisch, oder gar unsympathisch oder gar Schaftelhuber. Manchmal hängt man seine Ausreden auch an die Führung, an die Leitung der Gemeinde. Da haben wir ein paar Beispiele in der Bibel. Josef, nicht ich, der Josef aus der Bibel, wartete nicht den Tag seiner Entlassung aus dem Gefängnis ab. Nein, er übte seinen Dienst für Gott gerade im Gefängnis aus. Daniel war während der babylonischen Gefangenschaft ein kraftvolles Zeugnis für Gott indem er sich nicht abhalten ließ, offen an dem Fenster zu beten, dass er gesehen wurde und deswegen auch manches erleiden musste. Hätte er bis zum Ende der Verbannung gewartet, wäre es zu spät gewesen. Niemand hätte etwas entdeckt von seinem Glauben. Und Paulus, das wissen wir, schrieb seine Briefe an die Epheser, an die Philipper, an die Kolosser und an Philemon aus dem Gefängnis. Er wartete nicht darauf, dass sich die Umstände verbesserten oder veränderten. Er benützte die Umstände und wirkte umso fruchtbarer. Wir müssen einfach endlich akzeptieren, ehrlich akzeptieren, dass die Umstände in diesem Leben niemals ideal sind, um unseren Glauben zu leben und zu bezeugen. Und für Christen gab und gibt es keine Verheißung, dass sie das jemals sein werden, ideal. Denn im Wort Gottes, im Prediger heißt es, wer auf den Wind achtet, wer weiß, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Genau. Das Gebet der Gemeinde hätte auch ganz anders formuliert sein können. Ach Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knecht mit aller Kühnheit, so hieß es original, mit aller Kühnheit, dann, jetzt habe ich mich ein bisschen vertan, mit Kühnheit dein Wort zu reden. Sie hätten auch beten können, oh, sieh an ihr Thron und bewahre uns vor Verfolgung, beschütze uns, lass uns zurückgezogen in Frieden und ungestört unser Glaubensleben führen. Nein, wie ich schon vorhin mich verlesen habe, Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knecht mit aller Kühnheit dein Wort zu reden. Mir ist dabei auch eingefallen, ganz kurz nur, dann bin ich fertig. Oh. Auch die Umstände für eine Bekehrung sind nie ideal. Was vorhin über das Aufschieben und Abwarten auf bessere Umstände gesagt wurde, gilt auch für die Bekehrung. Man kann eins machen. So lange warten, bis alles in Butter ist und das Leben so eingerichtet ist, dass alles passt. Ein Hintertürchen natürlich lässt man sich offen, einen Fluchtweg zurück ins alte Leben hält man sich bereit und dann schnell bekehren, bevor die Illusion zerstört wird und schnell bekehren, bevor das Ende kommt. Man kann aber auch warten, oder besser gesagt, es kann einem passieren, dass die Umstände so schlecht, die Seelennot, die Verzweiflung so groß sind oder so groß werden, dass man wie der Psalmist aus der Tiefe zum Herzen ruft, zum Herrn ruft, weil man sonst keinen Ausweg mehr sieht. Aus solchen Umständen sind schon viele mit Jesus Christus als Sieger hervorgegangen. Heißt der berühmte Satz heute, wenn ihr seine Stimme hört, verschließt eure Herzen nicht. Es gibt keine ideale Situation, keine perfekten Umstände, aus denen heraus man nicht zu Christus kommen oder Zeuge sein könnte. Gut, dass uns diese erste Gemeinde in Jerusalem bis heute Anleitung geben möchte, wie wir aus der Kraft Gottes leben und handeln können. Indem wir beständig in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Bibelkreis, in der Lehre und im Gebet sind und im Gebet auch bleiben. Amen.